Was für ein Bekenntnis, dass die Güte Gottes uns hinterherläuft, die und das in einer Zeit, in der es für einen das vielleicht nicht so leicht über die Lippen geht, Gott zu preisen, das ist auch Teil dessen, was wir heute in der Predigt hören wollen, worauf wir achten wollen. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Leben in der Fülle Gottes. Da ist ein ziemlich cooles Schaf drauf auf dem Bild und ich finde, das passt gut zu uns als Gemeinde, das passt zu unserer Zeit. Wir sind gerne cool, wir haben eine coole Brille auf. Aber wir versuchen auch einen Bogen zu schlagen zu eben diesem alten Gebet, Psalm 23. In einem Kommentar habe ich gelesen, es geht in diesem Psalm um ein Geheimnis des glücklichen Lebens, das Geheimnis des glücklichen Sterbens und das Geheimnis einer glücklichen Ewigkeit. Also das alles, was das Leben umfasst. Und dieser Psalm 23, das ist ein Stück Weltliteratur. Jeder Mensch, der schon mal irgendwie was von der Bibel gehört hat, wenn er da mal irgendwie die Nase reingehalten hat, hat mindestens einmal Psalm 23 gelesen. Und wenn man in Deutschland zur Schule gegangen ist oder zum Konfirmandenunterricht oder so, irgendwann hat man sowas auch mal auswendig gelernt. Also das ist ein Text, der vielen Menschen bekannt ist. Es ist ein Text, der sterbende Menschen auf den letzten Metern ihres Lebens häufig begleitet. Da braucht man etwas, an dem man sich festhalten kann. In solchen Situationen braucht man etwas, was einem Halt gibt. Ich habe gelesen von einem Pastor, der eine demenzkranke Frau besucht hat und keinen Bezug mehr zu dieser Frau bekam und am Ende seines Besuches mit ihr den Psalm 23 gebetet hat. Und diese Frau, es leuchtete Leben wieder auf in ihren Augen und sie konnte jedes Wort von diesem Psalm mitbeten. Da war noch etwas von früher. Und dieser Text, der hat es wirklich in sich. Das ist ein Gebet, der aus dem sehr bewegten Leben von König David herausspricht. Und genau David lädt uns ein durch sein Gebet, dass es zu unserem Gebet werden kann. Wie macht David das? Indem er die Redestruktur wechselt in diesem Psalm. In der Psalmmitte wechselt die Struktur vom Ich-Er, also zur dritten Person, zur zweiten Person, zum Ich-Du. Er spricht ihn an. Erst am Anfang ist es so, als ob er uns einladen will. Ich erzähle dir als Zuhörer oder als Beter, wie mein Gott ist, wie Jahwe ist. Und dann in Vers 4 wechselt das. Da wechselt er vom Er zum Du. Denn du bist bei mir, sagt er dann. Und da können wir quasi gewissermaßen so merken, so spricht David mit Gott. Er lädt uns ein, unseren Fokus auf Gott. Und dann sagt er, sprich diese Worte mit aus. Es ist dein Gott. Du bist bei mir. So kannst du zu Gott sprechen. So kannst du es auch machen. Es ist also gewissermaßen eine Einladung, unsere Vorstellung von David, von Gott aufpolieren zu lassen, unser Gebetsleben erneuern zu lassen, wenn wir uns dieses Gebet so Stück für Stück vor Augen zu führen. Es ist wichtig, diese alten Texte neu zu entdecken und in unsere Zeit hinein diesen 3000 Jahre alten Text hineinzuholen, hineinzukatapultieren, nicht als etwas, was staubig ist, was langsam ist, was man früher mal gebetet hat, sondern was jetzt, heute mein Wort werden kann. Was mein Gebet werden kann, was unser Gebet werden kann. Es ist nämlich ein zeitloser Text. Das ist kein Text, der nur damals etwas zu sagen hatte. Das ist ein Text, der uns heute ansprechen will. Weil das Leben sich nicht verändert hat. In der Grundsubstanz. Die äußeren Umstände haben sich total geändert. Aber unsere Existenz, wozu wir geschaffen sind, unsere Bedürfnisse, vieles davon hat sich eben nicht verändert. Und Gott hat sich schon gar nicht geändert. Und das hilft uns, sagen, okay, hier hat jemand etwas geschrieben, das ist zeitlos, das ist ewig. Und wenn wir dann vielleicht selber mal irgendwann eines Tages die letzten Meter unseres Lebens gehen, dann ist es etwas, an dem wir uns festhalten können. In solchen Momenten hast du keine Lust mehr, über das richtige Verständnis von Entrückung zu sprechen. In so einem Moment, wenn das Leben zu Ende geht, interessiert nicht mehr, was das Leitungsverständnis in deiner Kirche ist. Sondern dann ist es etwas, dass du eine Beziehung hast zu diesem Gott, wo du dich innerlich festmachen kannst, wo dein persönliches Glaubensleben einen Halt, einen Anker bekommen hat. Und wir sind jetzt da in diesem Psalm 23 unterwegs, heute in Vers 3, wo es heißt, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ich habe dieser Predigt eben, wie das vorhin schon in der Ankündigung gesagt wurde, den Titel gegeben, Heile ankommen. Und ich habe dieses Bild gewählt, was das relativ schön auf den Punkt bringt. Heute geht es darum, dass Gott uns gewissermaßen aufrichtet. Da ist eine Hand, die eine Person, in diesem Fall eine Holzskulptur aufrichtet, ausrichtet. Und darum geht es. Das ist das, was Paulus mit diesen kurzen Versen bewirken möchte. David war jemand, der das selbst erlebt hat. Sein Leben war nicht geradlinig, nicht exponentielles Wachstum, sondern da gab es Höhen und da gab es Tiefen. Da gab es Niederlagen, da gab es Enttäuschung, da gab es Mutlosigkeit, da gab es die Angst vor dem Tod. All das hat er erlebt. David hat auch das Böse erlebt. Er selber ist Werkzeug des Bösen geworden. David hatte Blut an den Händen. Er war ein Krieger, der alles Mögliche niedergemetzelt hat. Er war ein Ehebrecher. Die Bibel verschweigt uns das nicht. Er hatte Bitterkeit erlebt. Er hat Verrat erlebt. Und dieser Text will eben Menschen aufrichten, die entmutigt sind. Er will Menschen ausrichten, die enttäuscht sind. Wie ist das bei dir in deinem Leben im Moment? Geht es dir so wie Jesus auf seinen letzten Metern, wo er dann sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod? Jesus kennt auch diese Tiefphasen. David kennt sie. Die Bibel schweigt da nicht. Es ist nicht immer nur happy, clappy, Halleluja. Und es gibt Dinge, die einem den Lebensmut, die ihm dann die Lebenskraft rauben wollen. Das können äußere Umstände sein, wie eine Pandemie zum Beispiel. Ich kann das Wort Corona fast nicht mehr hören, aber ich habe mir auch vorgenommen, nicht allzu viel mit den Predigten darüber zu sagen. Aber hier und da kann man ja nun mal nicht dran vorbeischauen. Es können aber auch innere Dinge sein. Eigene Schuld, eigene Verletzung, Sünde, die ich selbst getan habe, Sünde, die mir angetan wurde. All das kann passieren im Leben. Und in diese Situation hinein spricht David etwas über seinen Gott. Er spricht zwei Sätze. Der erste Satz in der Luther-Übersetzung, er erquickt meine Seele. Und der zweite, er führt mich auf der Straße der Gerechtigkeit, auf der Straße des Rechts, um seines Namens willen. Lass uns das mal kurz anschauen. Wir werden das gleich noch tief anschauen, aber erstmal so, um einen Überblick zu bekommen. Der erste Satz, er erquickt meine Seele. Das ist ein komisches Wort, wie ich finde. Ich habe es beim Durcharbeiten, habe ich nochmal so gedacht, was heißt eigentlich erquicken? Klingt komisch, benutze ich relativ selten. Es bedeutet neu beleben, stärken oder erfrischen. Und es kommt von dem althochdeutschen Wort quickern, was eigentlich lebendig machen bedeutet. Wiederbeleben. Und genau das ist das, was der hebräische Text sagen will, was David in seiner ursprünglichen Kultur sagen will. Da soll etwas zurückkehren. Er stellt etwas wieder her. Er bringt wieder etwas zurück. Was bringt er zurück? Die Seele. Und im Hebräischen ist das Wort Seele Nefesh. Das ist etwas anderes als das Wort im Griechischen, wo es Psyche. Psyche war bei den Griechen etwas, das war das, was eingesperrt war in den Körper. Und eines Tages frei wie ein Vogel wenn du dann stirbst, dann wird das die Seele befreit und man lebt dann irgendwo im Jenseits. Aber der Körper ist negativ im griechischen Denken. Im hebräischen Denken bezeichnet Nefesh das ganze Leben. Luther übersetzt es ein lebendiges Wesen, also das umfasst den Körper, die Seele und den Geist. Alles ist Nefesh. Wir sind ein lebendiges Wesen und das meint David. Gott bringt mein ganzes Leben wieder ins Leben zurück. Da, wo es droht zu sterben, wo es droht zu verenden. David denkt also nicht in erster Linie daran, ob du dich jetzt gut oder nicht gut fühlst. Das ist nicht nur deine Emotionen, sondern dein ganzer Körper. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja so den Eindruck, im Moment ist alles so gewissermaßen unter einer Glocke. Da ist nicht mehr viel Leben häufig. Und Gott ist ein Gott, der uns da zurückführen will, sagt David. Er bringt uns zurück. Lass uns den zweiten Text anschauen. Mein Gott führt mich, sagt er hier. Es gibt im Leben immer so Weggabelungen, wo man dann an einen Punkt kommt, wo man sagt, gehe ich jetzt rechts lang oder gehe ich links lang? Ihr habt gesehen, ich habe das jetzt Kamera richtig rumgemacht. Wo soll ich lang gehen? Diese Frage, die man sich häufig stellt, die stellt sich ein junger Mensch, wenn er die Schule fertig hat. Die stellt sich ein Mensch, wenn man das Studium fertig hat. Diese Frage stellt man sich in der Regel, wenn man heiratet. Soll ich da lang gehen oder soll ich da lang gehen? Wenn du hier vorne in der Kirche stehst, dann kannst du nicht mehr weglaufen. Da steckt einfach dahinter, es sind wichtige Momente im Leben und man fragt sich manchmal, wie kann ich da richtig ankommen? Man sagt ja dann manchmal so, ja, man muss es halt einfach ausprobieren, hinterher ist man immer klüger. Da steckt dann so dieser Gedanke dahinter, ja, du kannst es ja alles nochmal probieren. Und dann kannst du es nochmal ausprobieren und am Ende bist du auf alle Fälle klüger. Meine Frau hat eine sehr lustige Ansichtskarte mal gekauft und gefunden. Die hängt bei uns zu Hause auf dem Gästeklo. Und da steht drauf, hinterher ist man nicht immer klüger. Manchmal ist man hinterher auch einfach ärmer oder überfressen oder betrunken oder schwanger. Das kann halt auch passieren. Und wenn man das vorher gewusst hätte, was für ein Elend dabei rauskommt, hätte man vielleicht gesagt, okay, diesen Weg ich lieber nicht. Ja, aber welchen Weg soll ich denn gehen? Und David sagt, mein Gott, Jahwe, wir haben das vorletzte Mal darüber nachgedacht, was dieser Gottesname bedeutet, der führt mich. Der ewige Gott führt mich nicht irgendwie, sondern er führt mich den Weg der Gerechtigkeit. Den richtigen Weg. Wir werden das uns nachher nochmal tiefer anschauen. Und ich möchte versuchen, diesen alten Text von David mit einem Text aus dem Neuen Testament in Kontakt zu bringen und das dann auszulegen und auf unser Leben zu übertragen. Und zwar ist es der sehr bekannte Text aus dem Gleichnis von Jesus in Lukas 15. Das lese ich jetzt mal langsam vor. Lukas 15, Abvers 3. Jesus sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. In diesem Text von Jesus kommt das genau das vor, was David im Psalm 23 meint. Ein Schaf steckt in Schwierigkeiten. Ein Schaf, wenn du dich hineinversetzt, wir Menschen sind die Schafe und unser Leben im hebräischen Sinne, also diese Nefesh, muss wiederbelebt werden. Ist fast tot, da ist kein Leben mehr drin. Und genau das Bild zeichnet Jesus hier in Lukas 15 nach. Das haben die Menschen damals etwas schneller verstanden als wir, wo wir nicht heute in einer Kultur in einer landwirtschaftlichen Kultur mehr so stark leben. Aber damals war es noch jedem klar. Wenn ein Schaf weg ist, ist es ein Problem. Wenn der Hirtenhund weggelaufen ist, kein Problem. Der findet zurück. Wenn der Hirtenkollege, mit dem du da draußen auf der Schafweide bist, mal Pipi geht oder ein Bier holt, auch kein Problem. Aber wenn dein Schaf weg ist, dann hast du ein Problem als Hirte. Und das ist der Kontext. Das ist der Kontext bei David und das ist der Kontext im Lukas-Evangelium, weil Jesus hier zu Menschen spricht, die ihr Leben eben nicht mehr auf die Kette gekriegt haben. Das heißt in Lukas 15, dort Vers 1, der einleitende Text für das gesamte Kapitel 15, es nahten sich ihm, also Jesus, aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Es war also, Lukas beschreibt das, vor Jesus sind halt Zöllner und Sünder. Und dann kommen die Pharisäer, die frommen Leute und sagen, Jesus, was ist mit denen hier? Und dann fängt er an, diese drei Geschichten zu erzählen. Die erste ist die Geschichte oder das Gleichnis von den 99 Schafen, die der Hirte zurücklässt, um das eine zu suchen. Zöllner, das waren die Leute, die unehrenhafte Menschen waren. Dieses Neue Testament berichtet uns von Zachäus, einer, der, nachdem er sich quasi bekehrt hat, umgekehrt war, seine ganzen Betrügereien wieder in Ordnung gebracht hat. Und Sünder hatten in der Gesellschaft damals keinen guten Stand. Es waren Leute, die gegen das Gebot Gottes gelebt haben. Es waren also Leute, die nicht dazugehörten. Und das waren im übertragenen Sinne die Menschen, die diese frohe Botschaft hören sollten. Wenn also ein Schaf verirrt ist, wenn es nicht mitgekommen ist oder vielleicht sogar ausgebüxt ist, dann war dieses Schaf in Gefahr. Das sagt David. Das sagt Jesus in diesem Gleichnis. Meistens hatten sich so Schafe verfangen, irgendwo in einem Strauch hängen geblieben, im Kopf, in der Astgabelung hängen, verheddert. Das Schaf fällt zu lang und irgendwie, bups, sitzt man fest. Was eine ganz große Gefahr ist, wenn Schafe umfallen. Wenn du zum Beispiel, ich komme aus Ostfriesland und wenn du dort am Deich lang gehst, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Schafherden. Und wenn da so ein Schaf umgefallen ist, dann hat das Schaf ein Riesenproblem. Wenn es auf dem Rücken liegt. Das kann nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Die Beine sitzen in der Luft und zappeln vielleicht noch ein bisschen. Ein verzweifeltes Blöken. Und wenn keiner kommt, um dieses Schaf wieder auf die Beine zu stellen, dann wird dieses Schaf innerhalb von kurzer Zeit verrecken. Elendig sterben, weil Verdauungsgase sich im Pansen des Tieres aufblasen und das Tier langsam stirbt. Und darum ist es so wichtig, dass ein Hirte zählt. 99, wo ist das hundertste Schaf? Darum ist es wichtig. Und dass er hinterherläuft, um das Tier wieder auf die Beine zu stellen. Weil der Hirte weiß, nicht nur er passt auf seine Schafe auch die Feinde passen auf. Also wenn ein Tier auf dem Rücken liegt und dort ein Raubvogel kreist, ein Geier meinetwegen, oder ein Hund oder ein Steppenwolf oder irgendwelche wilden Tiere, die das sehen, ein Schaf liegt auf dem Rücken. Das ist leichte Beute. Das wird dann Löwenfrühstück. Sie, Feinde, die wissen auch, ein Schaf, das auf dem Rücken liegt, da steht der Tod unmittelbar bevor. Du kannst vorher noch ein kerngesundes Schaf sein, blökend und springend über das Gras hüpfen und kippst einmal um. Bist du ein Todeskandidat, wenn du nicht wieder auf die Beine gestellt wirst. Einfach irgendwie mal eine Abzweigung gemacht, irgendwo eine Kuhle, wo du dich schön gemütlich hingelegt hast und dann irgendwie aber doch verdreht und die Beine in der Luft. Und ich habe es gelesen in einem Kommentar, tatsächlich ist es so, dass die fettesten Schafe am häufigsten auf dem Rücken liegen. Also denen, denen es puderwohl geht, die kerngesund sind, die sind am leichtesten auf den Rücken gefallen. Und das genau beschreibt David hier. Diese Situation, diese lebensbedrohliche Situation. Mein Hirte bringt mich zurück ins Leben. Mein Hirte kommt und richtet mich wieder auf. Weil wenn ich da bleibe, auf dem Rücken, dann werde ich sterben. Dann werde ich eine leichte Beute für die Feinde. Und das malt Jesus uns vor Augen. Da sind 99, aber eins fehlt. Und der Hirte bekommt Wallung, er bekommt Angst, er bekommt Sorge. Das ist ein Schaf, fehlt mir. Ist das, merkst du, was auch Jesus uns für ein Bild von Gott vor Augen malt? Gott fängt an, sich Sorgen zu machen. So ist dein Gott. Dieser Gott sorgt sich um deine Seele. So einen Gott haben wir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt diese Predigt hörst. Vielleicht kommst du mit vielen Dingen, die dein Leben schwer gemacht haben. Ich habe mich vielleicht an Gottes Gebote nicht gehalten. Ich fühle mich von Gott weit entfernt. Und Gott ist bestimmt sauer auf mich. Das stimmt doch, oder? David würde sagen, nein, falsch. Gott sorgt sich um dich. Gott ruft dich. Wo bist du? Wo hast du dich irgendwo verheddert? Wo bist du umgefallen? Wo liegst du auf dem Rücken? Wie ist dein Gottesbild? Viele Menschen glauben ja, dass Gott immer ärgerlich ist. Permanent ist Gott zornig und ärgerlich und wütend und er freut sich, wenn die Kinder auf die Nase fallen. Damit er mal wieder seinen Zorn ausgießen kann. Einige Menschen haben so ein Gottesbild. Gott sitzt da und freut sich, wenn du durchgefallen bist. Endlich, so ähnlich wie mein alter Mathelehrer, der sich diebisch drüber gefreut hat, einen Fehler zu finden. Es gibt ja Lehrer, die freuen sich, wenn die Schüler etwas gut machen. Aber ich habe auch Lehrer gehabt, die sich gefreut haben, wenn man das falsch macht. So dieses erhabene Gefühl auf dem Gesicht meines Mathelehrers. Na, hast du es mal wieder nicht geschafft. Pädagogisch habe ich da meine Fragezeichen, aber ich bin ja kein Pädagoge. Oder Gott ist wie dein Vater, der dich abends vermöbelt, wenn du etwas falsch gemacht hast. Was ist dein Bild von Gott? David würde sagen, deine Gottesbilder stimmen nicht. Gott ist der gute Hirte. Gott empfindet genau solche Gefühle der Angst, der Sorge und des Mitgefühls für einen da niederliegenden Menschen wie ein Hirte für seine Schafe. Das ist der Grund, warum Gott Barmherzigkeit und so viel Barmherzigkeit mit uns hat. Warum er so viel Mitleid mit uns hat. Das ist der Grund, warum Gott die Ausgestoßenen und die Einsamen und die verlassenen Menschen so sehr sucht und liebt. Du kannst auch nach außen hin alles haben, alle Entchen auf der Reihe haben. Es kann sein, dass du bei diesem alten Spielchen mitmachen kannst. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde, mein Anlageberater. Dass du da gut abschneidest. Aber innerlich, deine Seele ist wie tot. Da ist kein Leben mehr. Da ist kein Sinn mehr. Wie kann es sonst sein, dass Menschen mit 50 erwachsene, erfolgreiche 50-jährige Männer sich 25-jährige Frauen holen? Da kein Sinn mehr ist. Wie kann es sein, dass attraktive Frauen ihre Männer verlassen? Die haben tolle Familien, weil da irgendwas tot ist. Wie kann es sein, dass man sich das 27. Auto kauft? Und du kannst dir auch nur einmal am Tag ein Steak reinhauen. Da ist Sehnsucht nach Leben. Und David und Jesus sagen, da ist ein Gott, der dich ruft. Und der dein Leben wieder auf die Beine stellen will. Mein Gott kann dich erquicken. Er kann dich wiederbeleben. Mir ging's auch so, sagt David. Ich habe auch nicht alles auf die Kette gekriegt. Wissen wir von David aus der Geschichte. Ich habe auch Blut an den Händen. Und Jesus malt uns hier einen Gott vor Augen und auch David, ein Gott, der sich freut, wenn er uns wieder ins Leben hinein begeben kann, uns ins Leben wieder hineinführen kann. Und wenn wir die Lebensgeschichte von Jesus in den Evangelien lesen und darauf achten, wie er menschlichem Elend sich gegenüber verhielt, dann ist es genau dieses Bild von einem Hirten, der ein Schaf wieder auf die Beine stellt, sich sogar selbst auf die Schultern nimmt. Das betrifft, wie gesagt, das ganze Leben, deine Seele im Sinne von deine Gedanken, deinen Verstand, deinen Willen, aber auch dein Körper, da wo körperliches Leid da ist, wo wir Gott danken können, wenn wir Ärzte aufsuchen können, weil Gott Menschen diese Weisheit gegeben hat. Manchmal wirkt Gott auch durch Wunder, indem wir einfach nur beten und Gott Heilung schenkt. Aber auch, wie er deinen Geist beleben kann. Wo wir vom Heiligen Geist neu belebt werden. Wo wir überhaupt erst lebendig werden in Gott. Die Bibel spricht davon, dass wir in dem Moment, wo wir gläubig werden an Gott, im Geist neu geboren werden. Das heißt, unser menschlicher Geist wird vom Heiligen Geist Gottes lebendig gemacht. Nebenbei merkt, Jesus sagt hier, der Dienst von ihm als Hirten ist nicht der Dienst eines genervten Beamten. So nach dem Motto, oh Mann, jetzt muss ich wieder mal raus ins Kalte und so ein doofes Schaf suchen. Jesus sagt, ich komme aus der himmlischen, heiligen Gemeinschaft Gottes. Dort, wo die Engel anbeten, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wo sie das singen, wo sie Gemeinschaft feiern. Und wenn dann ein fast toter Mensch, ein Sünder, der es nicht hinbekommen hat, zu Gott kommt, wenn Gott ihn findet, dann ist da Feier, eine Feier im Himmel. Wenn ein Mensch sich durch Gnade retten lässt, ist eine Feier im Himmel. Gott feiert das. Eine weitere Nebenbemerkung. Dieser Text macht uns demütig. Wir können uns nichts darauf einbilden, dass wir irgendwie alles richtig gemacht haben und deswegen ja zur Herde gehören. Wir können nicht sagen, ich habe hier den Platz in der Herde verdient, ich habe das super hingekriegt, eine super Performance als Schaf, ich habe alles richtig gemacht, ich gehöre zum Hirten, ich bin ein super Schaf. Kannst vergessen. Du hast dir deine Erlösung nicht verdient. Wenn du ein Schaf, ein verlorenes Schaf bist, dann nur deshalb, weil wir beide einen guten Hirten haben. Nicht, weil ich einen besonderen Titel habe, nicht, weil man ein Theologiestudium hat oder nicht, weil man irgendwann mal das richtige Bekenntnis aufgesagt hat. Was uns verbindet miteinander als Gemeinde, wir sind alle Schafe. Der gute Hirte hat uns gesucht und gefunden. Und ich finde es einen schönen Gedanken, dass wir uns in Zukunft vielleicht mal so begegnen mit der Frage, na du Schaf, wo hat er dich denn gefunden? Ich komme zum zweiten Punkt. Das Schaf wird zurückgebracht. David sagt, er führt mich auf rechter Straße, auf der Straße der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und das ist Das mündet dann in Vers 6, wo es heißt, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir werden das noch in einigen Wochen genauer anschauen. Aber das ist das Ziel, im Hause Gottes zu bleiben, bei Gott zu sein, immer da. Was ist diese Straße der Gerechtigkeit? Gerechtigkeit im Deutschen bedeutet ja das Einhalten, die Erfüllung von formalen Rechtsnormen. Also nach dem Motto, ich habe alles richtig gemacht, ich bin gerecht. Das biblische Verständnis ist da anders. In der Bibel bedeutet Gerechtigkeit die Beziehung zwischen zwei Personen, die in einem rechten Verhältnis zueinander stehen. Dass man dieser Beziehung gerecht wird. Gerecht ist also derjenige, der sich entsprechend richtig verhält in der Beziehung zwischen Menschen oder in der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Das ist der Gedanke von Gerechtigkeit im biblischen Kontext. Die Straße der Gerechtigkeit bedeutet also, in der richtigen Beziehung zu Gott zu sein und in der richtigen Beziehung zu Menschen zu sein. Das richtige Leben zu leben, das richtige Leben zu führen, aus der Kraft Gottes heraus, in eben der Beziehungsebene. Das betrifft natürlich in erster Linie unsere Beziehung zu Gott. Dort sollen wir ankommen. Dort gehören wir hin. Aber die Beziehung zu Gott wird sich auch auswirken auf die Beziehung zu Menschen. Wie gehen wir miteinander um? Wo das Miteinander im Blick ist. Lukas 5, 10, Vers 5 heißt es, wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und das ist genau das, was David hier auch andeutet und was er hier sogar noch vielleicht präzisiert. David spricht davon, wir werden geführt. Jesus macht das deutlich, er nimmt sich uns sogar gewissermaßen auf die Schulter. Wenn also ein Schaf verloren ist, weit weg von der Herde, dann kann der Hirte das am besten, dieses Schaf nehmen an den Hufen und sich auf die Schulter legen, damit er es dann zurückführen kann. Wenn es völlig erschöpft war von der Qual, wenn es völlig erschöpft am Boden lag, dieses Schaf, kaum noch atmen konnte, es ist wichtig, dass es zurückgeführt, zurückgetragen wird in die Herde, zu den anderen. Und Schafe zu führen ist generell extrem wichtig für Hirten. Wir kennen das ja vielleicht aus dem Comic Heidi, wo der Peter dann auf den Bergen unterwegs ist und die Schafherde von einer oder Ziegen waren es, glaube ich, bei Peter, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also auf alle Fälle irgendwelche Tiere, die müssten da dann hin und her geführt werden. Ich sag jetzt mal, es waren Schafe, also das passt uns nicht zu meinem Predigtext. Schafe haben also immer die Tendenz, in den gleichen Spuren zu laufen. Und die fressen das Gras so lange ab, bis sie sogar die Wurzeln aus dem Boden herausrupfen und dann sogar die Weide zu einem Ödland werden würde, wenn sie nicht von einer Stelle zur anderen Stelle geführt werden. Die Schafe sind so doof, dass sie sich ihre eigene Lebensgrundlage wegfressen. Übertragen auf die Menschen, wenn du so blöd bist, immer im Kreis zu laufen, du bist weg von der Herde und denkst, ich bin Bewegung, ich bin froh, aber ich weiß gar nicht wohin, weil ich keinen Orientierungssinn habe, dann ist das, wie es mir manchmal vorkommt bei uns Menschen. Mark Twain hat es so schön gesagt, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Was für ein witziger Satz. Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengung. Aber wenn wir nicht geführt werden, wenn wir verirrt sind, weil wir keinen Orientierungssinn haben, dann bringt Anstrengung gar nichts. Wir brauchen einen Hirten, der uns führt. Ich habe in einer Auslegung gelesen, Schafe gehen gewohnheitsmäßig immer eines hinter dem anderen her. Blindlings folgen sie ihrem Vordermann auf dem gleichen schmalen Pfad, bis aus dem Pfad Furchen und aus der Furche durch die einsetzende Erosion tiefe Gräben geworden sind. Das kann man sich richtig vorstellen. Die Kreise, die laufen immer im Kreis und der Kreis wird immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Und man denkt, ey, Schaf, kannst du mal ein bisschen nach rechts? Nein, die laufen einfach geradeaus weiter, wie Lemminge. Das war so ein Spiel, was ich vor vielen Jahren mal Computerspiel, Lemminge. Dackeln einfach hintereinander her. Das machen Schafe auch. Da gibt es einige Parallelen. Auch zu uns Menschen. Das Problem ist, wir Menschen, wir wollen nicht gerne folgen. Wir wollen nicht gerne geführt werden. Und gerade in unserer Kultur, in unserem deutschen Land ist das ein ganz, ganz problematisches Thema. Weil es gab mal einen, der Führer war und der ein ganzes Volk in den Abgrund geführt hat. Ein Anti-Hirte. Ein Anti-Hirte, ein böser Hirte. Und deswegen sind wir manchmal misstrauisch gegenüber allem, was Führung angeht. Steckt ganz tief in unserer deutschen Seele drin. Wir wollen lieber unsere eigenen Wege gehen. Und wir haben dann so unsere Vorbilder und schauen, wie die dann das hinkriegen. Und wir versinken in Habgier und Egoismus. Und das hinterlässt Trümmer im Miteinander. Beziehungen sind kaputt, sind nicht mehr gerecht. Paulus sagt es an einer Stelle sehr schön, kein Mensch ist gerecht in Beziehung zu Gott. Oder in der Schafmetaphorik zu bleiben, also in der bildhaften Sprache, keiner kommt in die Herde, weil er den Weg findet. Aus sich heraus. Paulus hat es so beschrieben, dass Gott durch den Tod und die Auferstehung von Jesus einen neuen Weg zur Gerechtigkeit geschaffen hat. Gott hat etwas gemacht zu meinen und zu deinen Gunsten. Ich bin völlig unbeteiligt. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, um dorthin zu kommen. Gott ist bereit, dir und mir den Gehorsam von dem Sohn, von dem Menschen Jesus anzurechnen. Jesus war gerecht. Jesus hat das hingekriegt in der Beziehung zu Gott und zu Menschen. Nichts falsch gemacht. Und das, was ihm zusteht, was er richtig gemacht hat, wird auf meinem und auf deinem Konto gut geschrieben, indem ich ihm glaube. So passiert es, dass ich gewissermaßen auf deine Schultern genommen werde. Es ist eine Gerechtigkeit, die mir geschenkt wird, die ich mir nicht erarbeitet habe, weil ich alles richtig gemacht habe. Und indem mir das geschenkt wird, verändert sich mein Herz. Im Alten Testament wird es angedeutet, dass das Herz von uns verändert wird, dass es quasi transformiert wird. Ein steinernes Herz wird rausgenommen und ein Herz aus Fleisch wird hineingelegt durch den Geist Gottes, dass wir Gott lieben können und wollen und dass wir in seinen Geboten unterwegs sein können. Dass es nicht mehr ein Einhalten von Regeln ist, sondern ich liebe Gott und ich möchte das tun, was ihm Ehre bereitet. Ich will Gott gehorsam sein, nicht weil ich muss, sondern weil er in mir lebt. Weil er mich verändert. Darauf kommt's an. Wie hat Jesus das genau gemacht? Wie konnte Gott uns nach Hause bringen? Ich möchte es nochmal mit einem anderen Bild versuchen, nämlich dem Bild von dem Gottesknecht in Jesaja 53. Da heißt es in Jesaja 53, Vers 1, wer hätte geglaubt, was uns da berichtet würde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbart? Merkt ihr dieses Staunen, dieses What? Was ist hier los? Jesaja 53, Vers 1. Hättest du das gedacht? Und dann geht's weiter, Vers 2. Denn sein Bevollmächtigter wuchs wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm, alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheit auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hätten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Da ist es. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Das sagt Jesaja sehr schön. Wir Menschen sind wie diese dummen Schafe und wir gehen alle in die Irre. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Das ist das, was Jesaja uns vor Augen malt. Auch wieder in dieser Sprache der Schafe. Wir sind alle Schafe, die in die Irre gehen. Vers 6. Und da kommt ein Schaf oder ein Lamm und nimmt es alles auf sich. Also Gott selbst wird Schaf. Aber das einzige Schaf, das in der Lage war, die Ungerechtigkeit von all den anderen Schafen auf sich zu nehmen. Die frohe Botschaft von diesem Text, ob das Psalm 23, Vers 3 ist, ob das Lukas 15 ist oder jetzt Jesaja 53. Gott erquickt meine Seele, weil seine Seele gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Gott führt mich auf dem Weg der Gerechtigkeit, weil die Folgen meiner Ungerechtigkeit auf ihm liegt. Kann er mich auf dem Weg der Gerechtigkeit führen? Das ist die frohe Botschaft. Das ist das, was David uns mit diesem kleinen Vers vor Augen malt. Was ist die Botschaft für uns heute? Ich hoffe, dass diese Predigt dein Gebetsleben auffrischt, dass es dich ermutigt, wenn du das Gefühl hast, du liegst auf dem Rücken und dir bleiben die Gebete im Hals stecken, weil du nicht mehr denkst, dass da ein Hirte kommt, dass du lauter blökst. Herr, Jesus, egal was du getan hast, David sagt nicht nur, wenn du alles richtig gemacht hast, nur wenn du überall deinen Haken dran machen kannst, sondern erquicken bedeutet, dass man, wenn Gott etwas erquicken muss, dass es vorher fast tot war, dass da kein Leben mehr ist. Und wenn du dich so fühlst, so weggelaufen, so abgehauen, so träge, so als wenn dir das Leben entweicht, dass du bei Gott Wiederbelebung erleben kannst. Gott will dein und mein Leben erneuern. Das kann durch ein Gebet sein, das kann durch Seelsorge passieren, das kann auch durch die Beratung und durch die Hilfe von Therapeuten und Ärzten passieren. All das, je nachdem, wo dein Leben im Moment verwundet ist. All das darf sein. All das sind möglicherweise Antworten Gottes, um deinem Problem zu begegnen. Der zweite Punkt, darauf zu vertrauen, dass er dich zum Ziel führt. Er führt dich, damit du heil ankommen kannst. Und die natürliche Folge davon ist, diese geschenkte Gerechtigkeit bedeutet, ich fange an, Gott anzubeten und zu loben. Wir haben das vorhin in dem Lied vor der Predigt so wunderschön gehört. Deine Güte, Gott, verfolgt mich. Ich kann dich nur noch anbeten und preisen. Ich schaue weg von meinen Umständen und ich schaue auf das, was du getan hast in der Vergangenheit und ich bete dich an. Und da steigt etwas an Dankbarkeit, an neuer Perspektive in mir auf. Das ist der Grund, warum viele Mystiker immer wieder es gesagt haben, dass sie auf das Kreuz geschaut haben. Dass sie auf Christus geschaut haben. Im Geist. Weil wenn wir nur auf die Umstände schauen, auf die ganzen Probleme, die uns das Leben aussaugen wollen, vergessen wir das so oft. Und wieder David, der es so schön sagt im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Er ermutigt seine Seele, Gott zu preisen. Und dann geht's weiter, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen das so leicht. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn wir uns so miteinander begegnen, als Gekrönte, als Menschen, die wir miteinander unterwegs sind im Glauben und uns dazu vorstellen, du hast auch eine Krone auf, eine Krone der Gnade und Barmherzigkeit. Und dass wir uns dann fragen, na du Schaf, wo hat er dich denn gefunden? Wo hat er dich denn gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit? Und vielleicht bist du wie so ein verlorenes Schaf auch noch heute vor dem Monitor oder schaust dir das in der kommenden Woche an und denkst, ich habe noch gar keine Beziehung zu diesem Hirten. Willst du auf dem Rücken liegen bleiben und dort innerlich krepieren oder warten, bis die Raubtiere kommen? Jesus ruft dich. Und ich darf das heute durch die Predigt, in der Predigt auch tun. Im Auftrag von Jesus, dich rufen. Es gibt nur einen Hirten, der in der Lage ist, dich wieder lebendig zu machen, dich zu erquicken. Sprich doch ein Gebet. Komm, Jesus, du Sohn Gottes, rette mich. Du bist der gute Hirte. Ich vertraue dir meine Last, meine Schuld, meine Krankheit, mein Versagen an. Gott, da ist kein Leben mehr in mir. Schenk mir neues Leben. Ich vertraue dir, dass deine Gerechtigkeit zu meiner Gerechtigkeit geworden ist, Gott. Dass du mich gerecht machst und dass du mich geführst, dass ich in der Beziehung zu dir, Gott, in Ordnung sein kann. Und dass ich in der Beziehung zu anderen Menschen in Ordnung kommen kann durch deine Hilfe. Ich vertraue dir, dass du mir das schenkst, Gott. Oder wie wir das bei uns in der Gemeinde in einem Gebet sprechen. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Vielleicht bist du jetzt vor dem Monitor und ich lade dich ein, folgendes Gebet zu sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Er ist der gute Hirte, der dich ruft. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Er ist das Lamm, das einzige Schaf, das gestorben ist, das alle anderen Schafe Leben haben. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin jetzt dein Schaf, Gott. Und du musst mich führen. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen.